Herzlich willkommen, Almut Schuld. Also ich fange jetzt mal so ganz, ganz konkret an.
Förmliche Freddy, selten.
Herzlich willkommen. Ich möchte Sie, ich möchte Ihnen sagen, wir sind sehr stolz darauf, dass Sie in unserem Podcast, wo so Delling-mäßig.
Wenn das jetzt hier mit Sie weitergeht, dann gehe ich gleich raus.
Freddy, also das ist echt, ja, also ich freue mich auch. Also schön, dass du da bist.
Ich bin wirklich so ein bisschen aufgeregt, weil wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt. Ja. Und das war total schön. Das
in
war
Wolfstown?
Wo habt ihr euch kennengelernt?
Wir haben uns vorher kennengelernt. Ich glaube, das war das nicht in Nürnberg auf dem deutschen
Kulturpreis
Fußball,
da, Kulturpreis. Ja, genau.
Und du und Kultur, wie geht das zusammen?
Ja, meine Bart und Kultur. Der Bart Kulturpreis.
Sport Kulturpreis?
Der DFB-Kulturpreis ist, glaube ich, DFB-Fußball-Kulturpreis.
Okay, wenn ich jetzt sage, ich habe davon noch nie gehört, ist das okay, ne?
Ja, es ist der, okay. Ich lese es ab, der Deutsche Fußball-Kulturpreis.
Ja.
So, und da wurde der Fußballspruch des Jahres verliehen. Mhm.
Und der kam aber nicht von dir, der Fußballspruch des Jahres. Kam schon mal der Fußballspruch des Jahres von dir?
Ich glaube, ich war auch schon mal in der Auswahl, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war ich bei der Verleihung dabei und habe einen Preis übergeben.
Ja.
Was ist denn so Fußballspruch des Jahres? Wenn jetzt so, wenn es das damals gegeben hätte, ne, wäre dann Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ist das
der Spruch? Der wäre drin gewesen, ja, oder?
Der das Runde muss ins Eckige auch, ne? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel?
Ja, sie versuchen schon immer was Witziges rauszusuchen, nicht einfach nur so platte Dinge. Okay.
Ich kann euch zumindest sagen, was das Eigentor des Jahres ist dieses Jahr.
Meinst du etwa ein HSV-Torhüter, oder?
Wahnsinn.
Ach.
Entschuldigung, aber wir müssen jetzt mal ein bisschen Sport talken erstmal.
Ja.
Hast du jemals in deiner Karriere so ein Ding gesehen?
Ich habe echt schon viel gesehen, vor allem auch so in Kreisklassenfußball, ne?
Okay, gut.
Das wäre einer Weltfußballtorhüterin nicht passiert, ne?
Das würde ich jetzt nicht sagen.
Aber. Die immer noch den Rekord hält mit über 1000 Minuten ohne Gegentor. Ja? Da muss mal erstmal eine kommen, die das bricht.
Wow, ja.
Heftig. Also.
Hammer, ne?
Hammer.
Soll ich jetzt noch was oben drauf?
Nee, feier dich bitte selber ein bisschen. Dafür bist du ja bekannt, dass du dich selber so feierst und nach vorne stellst und so.
Zuckerbrot und Kneipe mit Johannes Strate und Freddy Radeke.
Wie kann man nur so bescheiden bleiben, wenn man solche Rekorde aber Rekorde war ja irgendwann normal, glaube ich auch, ne? Also du hast sehr viele Meisterschaften gewonnen.
Wenn man einen Rekord hat, dann strebt man nach dem nächsten.
Das finde ich total logisch.
Ach so, das macht süchtig.
Ja, das ist eine böse Sucht.
Wir waren bei Sportkultur.
Ja, ich möchte eben nachreichen, was der Spruch des Jahres war.
Du warst für den Spruch des Jahres zuständig, oder was?
Nein.
Jakob und ich haben als Vertreter für Wumms auf der Bühne gestanden und das Ganze irgendwie moderiert. Diesen Slot.
Ja.
Und ich meine sogar, dass Goretzka fast gewonnen hätte. Aber Imke Wibbenhorst, damals Trainerin von Kloppenburg,
hat
den geilsten Spruch überhaupt gebracht. Man muss die Geschichte davor erklären, weil sie eine Männermannschaft trainiert hat. Hat irgendein Superjournalist gefragt, ob sie sich dann eine Sirene auf den Kopf packt, bevor sie in die Kabine geht, damit die alle schnell die Hose hochziehen können.
Ach komm, bei dem Thema sind wir schon direkt.
Ja,
war ja jetzt direkt nochmal.
Wir sind doch bei der Kultur. Kulturpreis.
Das ist doch jetzt gerade schon mal wieder, ne? So ein stumpfer Berater,
der
irgendwie direkt seine beiden besten Mandanten dadurch zurecht verloren hat. Mhm. Trottel.
Und sie hat gesagt, ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf.
Sehr guter Spruch. Sehr guter Spruch.
Aber Imke ist auch eine, die unglaublich gut Sprüche klopfen kann. Also das konnte sie schon zu ihrer aktiven Fußballerinnenzeit. Und das, dafür habe ich sie immer gemocht.
Aber du hast nie unter ihr gespielt?
Ich habe nur mit ihr gespielt. Also als ich zum Beispiel hier beim HSV war, das eine Jahr, habe ich zusammen mit ihr in einer Mannschaft gespielt. Und die ist schon immer schlagfertig gewesen. Hier ist sie nicht untergebuttert.
Du hast hier in deiner Jugend gespielt, aber, ne? Oder war das
Profi? Nee, das war tatsächlich, Profi ist ja immer so halbgar bei den Frauen. Also es war erste Bundesliga. Ich war mit 16 die zweite Torhüterin im Kader. Also mit 16.
16 in der Bundesliga schon?
Ja, bei den Frauen normal, weil es keine A-Jugend gibt. Also es gibt keine U19. Okay. U17 ist dann das Höchste und dann kannst mit 16 schon bei den Frauen spielen und die haben mich damals schon verpflichtet. Ja, und da habe ich dann im Gewimmhaus das erste Mal richtig kennengelernt.
Und das war beim HSV dann?
Das war hier beim HSV, genau.
Okay.
Lieben Gruß, die ist jetzt in Bern.
Mhm, genau, ist der Cheftrainerin bei den Young Boys.
Genau, ist lustig, dass sie bei den Young Boys die Frauenmannschaft trainiert.
Aber ich sag mal, die Facilities da, was Training angeht, werden sicher optimal sein.
Also ich schätze besser als früher für die Frauen beim HSV.
Aber du hast ja sehr dekadent gelebt damals, wenn ich richtig recherchiert habe.
Aber
ich bin guter Journalist. sehr fürstlich gelebt. Beschreib doch mal, was hattest du für eine Wohnung?
Naja, so Langenhornmarkt.
Schön.
Das müsste zweiter Stock gewesen sein. Eine kleine eine Zimmerwohnung mit Kochnische und dann schön eine Einflugschneise vom Flughafen. Deswegen, ich hab da schon nachhaltig gelebt. Also das Licht von den Flugzeugen hat meine Wohnung beleuchtet. Mhm. Und ich brauchte auch morgens keinen Wecker zur Schule, weil einfach um 6 die U-Bahnen angefangen haben zu fahren und dadurch bin ich wach geworden.
Also gute Verkehrsanbindung.
Ja, gute Verkehrsanbindung auch. Ich musste ja auch immer mit den Öffis fahren. Ich hatte ja noch keinen Führerschein, also bin ich immer mit den Öffis oder mit dem Fahrrad dann zum Training und zur Schule gefahren. Ja.
Das heißt, du bist mit 16 nach Hamburg von zu Hause ausgezogen?
Ja, ist eigentlich auch nicht erlaubt gewesen. Man muss ja immer einen Erziehungsberechtigten eigentlich mit 16 noch haben. Aber
reden wir ja nicht drüber.
Nein. Ich habe mich dann selber in der Schule abgemeldet, das war okay.
Und in der WG oder alleine gewohnt?
Nee, ich habe ganz alleine gewohnt.
Und in welche Schule bist du gegangen?
Ins Heidberg-Gymnasium.
Okay. Und dann, nach der Schule bist du dann selbstständig natürlich zum Training gefahren, wahrscheinlich jeden Tag, ne?
Ja, genau.
Krass.
Da sind wir ja schnell beim Familienthema, weil du...
ich kann noch ein bisschen mehr ausholen, wenn ihr das wollt.
Ja, sehr gerne. Auch, weil
ich ja so krösusmäßig verdient habe, hatte ich auch kein Internet und kein Telefon und kein Fernseher in der Wohnung. Ich hatte nicht mal Vorhänge, weil ich sie mir nicht leisten konnte. Also wenn ich dann eine E-Mail schreiben wollte, dann bin ich in die Schule gefahren, in den Computerraum habe ich vor Laptop gesehen.
Und dazu muss man sagen, dass Almut das heute auch noch so macht, weil du hast heute auch kein Internet, ne? Weil ich habe dich verzweifelt bei Insta gesucht.
Ich habe tatsächlich Internet. Aber das Internet, das reicht halt einfach nicht aus, um da Videos oder sonst was bei TikTok und Insta und so zu streamen. Deswegen lasse ich das einfach.
Ja, okay. Hat sich ein bisschen was getan, aber...
Aber ich meine, das ist ja krass. Also damals, was für ein krasses Leben. Das heißt, du wolltest es natürlich einfach unbedingt. Also hast alles dafür ja aufgegeben.
Ich habe alles dafür aufgegeben und habe auch nicht gewusst, dass die Fallhöhe so hoch ist. Ja. Als ich dann alleine in meiner Wohnung am Nachmittag saß und mit 16, da bist du auch in so einer hochpubertären Phase, kommst in eine neue Klasse rein.
Da heulst du ja eh sowieso schon einfach. Also
bis dann,
mit 16 zu Hause gesessen, wusstest du nicht, wo oben und unten ist. Wenn ich mir dann vorgestellt hätte, alleine.
Ja, ja, und dann bist du noch diejenige, die jeden Monat diverse Fehltage hat aufgrund des Leistungssports, aufgrund des Fußballs. Kann auch mal sein, dass du unter der Woche fehlst aufgrund irgendeines Spiels. Und dann bist du leider noch gut in der Schule. Dann bist du halt voll der Nerd und voll der Gemobbte in der Klasse. Naja, so war es dann auch. War okay. Und ich habe dann in meiner Wohnung gesessen und habe gedacht, irgendwie ist das nicht das Lebensziel, was ich mir erträumt habe. Und bin dann auch ein Jahr später wieder abgehauen und habe mir einen Verein gesucht, bei dem ich erstens gespielt habe, zweitens bei dem ich ja Leute um mich rum hatte, mit denen ich auch nachmittags was anfangen konnte, so zwischen Schule und Training. Aber es war sehr lehrreich. Also sowas erdet.
Wo war das dann? Wo bist du dann hin?
Ich bin danach mal nach Magdeburg gewechselt.
Okay, die haben zweite Liga gespielt oder erste Liga?
Die haben damals sogar tatsächlich dritte Liga gespielt. Okay. Ich bin mit denen in einem Jahr aufgestiegen in die zweite Liga, habe noch 2 Jahre zweite Liga gespielt und dann bin ich erst wieder zurück in die erste Liga sozusagen gegangen.
Okay.
Und du kommst ja aus einer cozy Umgebung, so klingt es jedenfalls. Also Lomitz, ist das richtig?
Lomitz, ja.
Wie cool müssen auch deine Eltern sein, dass die dich dann gelassen haben? Oder wirkt
wo
das
liegt Lomitz? Vielleicht für alle
Zuckis? Wendland, in der Nähe von Gorleben. Jeder kennt das wahrscheinlich, wegen der Castortransporte.
Aber Wendland ist ja eigentlich total
hübsch. Deswegen strahle ich auch immer so und bin so hoch gewachsen.
Schön.
Wittenberge ist auch nicht so weit weg, ne?
Wittenberge ist nicht so weit weg, das stimmt.
Ja, da habe ich mal eine Klassenfahrt gemacht.
Ist Lomitz so ein ganz kleines von diesen Runddörfern?
Ja, nee, Runddorf. Also wir haben auch einen Rundling im Dorf, aber das Dorf besteht nicht nur aus dem Rundling. Also 120 Einwohner, wirklich sehr klein, familiär, jeder kennt jeden.
120 Einwohner?
Ja.
Nicht 120.000?
Nein, also...
Okay.
Auch nicht 1.500, bist du dir sicher? Wollen wir nochmal nachgoogeln?
Google doch nochmal.
Das Internet geht hier nämlich ganz gut eigentlich.
Ja.
Ja, und das muss ja ein Kulturschock gewesen sein, oder ist das dann auch dieser, also wenn man dann auf einmal nach Hamburg kommt, das stelle ich mir so Kevin allein zu New York mäßig vor. Das ist dann ja ein Riesensprung. Oder war das schon die Zeit, wo du auch denkst, ja, das würde ich jetzt schon auch mal geil finden, was ganz anderes, anderen Reiz zu bekommen?
Es war so eine Mischung aus allem. Das Gute ist, dass meine Eltern mich für diese Sache perfekt vorbereitet haben. Ich war die jüngste von 4 Kindern. Und da ist man dann schon ein bisschen abgehärtet und man ist auch dazu gezwungen worden, selbstständig zu sein. Also sie haben mir auch zugetraut, dass ich in dem Moment meinen eigenen Haushalt führe, dass ich meine Wäsche gewaschen kriege, dass ich mir was zu essen machen kann. Und das ist dann schon gut, wenn du das mit 16 dir auch selber zutraust. Das habe ich auch alles hinbekommen. Und sie wussten auch, dass ich irgendwie mit meinem Geld haushalte. Also sie haben auch erst Jahre später erfahren, dass ich sehr zu knapsen hatte. Somit, nachher, wenn du Fahrkarte und Wohnung und alles abziehst, hatte ich, glaube ich, so zwischen 90 und 100 € im Monat für Essen. als Leistungssportler, das war halt schon hart. Also ich habe das richtig gefeiert, wenn meine Eltern zum Spiel kamen und dann einmal mit mir einkaufen gegangen sind und so einen ganzen Einkaufswagen vollgepackt haben. Und ich dann wusste, cool, ich spare jetzt hier mir irgendwie 70 bis 100 Euro und komme den Monat gut hin.
Aber du bist ja trotzdem dabei geblieben. Also ich meine, dann bist du zwar nach Magdeburg gewechselt, aber hast ja trotzdem profimäßig weiter Fußball gespielt.
Ja.
Du warst dann aber mit der Schule fertig, dann bist du da auch noch zur Schule
gegangen? Nee, da bin ich auch noch zur Schule gegangen. Okay. Ich habe da dann zur Magdeburger Zeit mein Abitur gemacht.
Krass.
Ja, deswegen kann ich auch jeden Eltern sagen, Schulwechsel, gerade in der Pubertät, ist nicht cool.
Nee.
Absolut nicht. Tut es euren Kindern nicht an.
Glaube ich.
Ja, wir haben gerade, also weil du es eben so schön aufgezählt hast, diese Selbstständigkeit, ist häufiger Thema hier im Podcast auch, weil wir uns als Eltern ja versuchen zu hinterfragen und wir da vielleicht noch Nachholbedarf haben, unsere Kinder, unseren Kindern das mitzugeben, weil man ihnen immer alles abnehmen möchte. Hier wurde das anscheinend sehr früh mitgegeben und das hat dich zu dem gemacht, was du bist. Und zwar, ja, dass du diesen Weg gehen konntest, ne?
Also es war garantiert auch ätzend im Kindesalter, wenn meine Mutter dann wieder kam, hier, deine Aufgabe ist, Spielmaschine ausräumen. Oder mein Vater kam und sagte, hey, Holz holen für den Ofen, damit wir es hier schön warm haben. Ist jetzt diese Woche, da bist du dran. Oder es lag am Samstag so ein Zettel auf dem Tisch und derjenige, der als erstes aufgestanden ist, konnte sich dann eintragen, weiß nicht, bei Fensterputzen, Staubsaugen oder sonstiges. Also okay. Da konnte man sich noch das Beste raussuchen. Und wer dann als letztes aufgestanden ist, musste halt das machen, was übrig geblieben ist.
Warst du eine Langschläferin?
Es kam auch so drauf an, wie das Wochenende gelaufen ist. Ne?
Du musstest nur mal den Stall ausmisten.
Das ist auch passiert.
Stall ausmisten, hat die richtig einen Bauernhof da oder was?
Ja, genau. Okay. Meine Eltern haben einen Bauernhof gehabt, den hat meine Schwester jetzt übernommen. Und Stall, damit hat es auch zu tun. Also die schlimmste Bestrafung eigentlich war Stallfenster putzen.
Aha, also, völlig versifft einfach, ne?
Völlig versifft. Du stehst da zwischen den Tieren und denkst dir nur so, warum müssen diese Fenster sauber sein?
Ja. Die Sinnhaftigkeit, ja.
Das war der sauberste Hof aus dem ganzen Landkreis.
Ja, das will ich nicht sagen, aber man musste auch sowas machen. Und das ist erdet. Also im Nachhinein bin ich einfach dankbar und ich versuche es jetzt auch mit meinen Kindern, die sind jetzt 3,5 und sie müssen es zwar noch nicht jede Woche und nicht so regelmäßig machen, aber sie räumen auch mit die Spülmaschine aus, sie sind mit dabei beim Absaugen oder wenn ich irgendwie putze, dann drücke ich ihnen auch einen Staubwedel in die Hand und Kinder haben dabei ja sogar Spaß, ja, Verantwortung zu übernehmen. Die wollen ja machen. Wenn du denen sagst, nee, du kannst das noch nicht, dann gucken die dich an und sagen, wie geht die Welt nicht so, dass ich es ausprobiere? Die wollen das immer ausprobieren und es dauert auch manchmal mit Kindern länger, aber einfach mitmachen lassen.
Vor allem dieses Ausprobieren lassen ist halt total wichtig, aber es machen viele eben nicht, ne? Weil keine Zeit, keine Geduld oder keine Nerven. Ja.
Du hast schon erwähnt, also Zwillinge, die waren zuerst da, Junge und Mädchen. Und das ist gar nicht, also ich sag mal so, dein Baby, das jetzt 2 Monate alt ist.
3 Monate.
3 Monate, das kenne ich schon aus dem Fernsehen. Das habe ich nämlich bei Inas Nacht gesehen, aber da war es noch drin. Das
stimmt.
Und da
warst du die Einzige bei Inas Nacht, die nicht unendlich viel Bier gesoffen hat.
Ja. Ich war, glaube ich, die erste Nüchterne bei Inas Nacht. Aber ich habe auch gesagt, ich muss nochmal wiederkommen, dass ich auch das Erlebnis haben darf, ein Bier zu trinken. Ein kleines.
Ja, und du wirktest aber genauso entspannt wie jetzt. Also vielleicht ist es auch die Erziehung, ich weiß es nicht. War es dann so entspannt oder ist es jetzt, also alleine, dass du jetzt hier sitzt, andere würden noch lange wahrscheinlich zu Hause sein und du machst dann deinen Job jetzt einfach weiter?
Ja, es muss ja auch jeder selbst entscheiden, was einen glücklich macht. Und ich merke, ich liebe meine Kinder, aber ich habe auch gerne Zeit für mich. Und es ist auch wichtig, dass Kinder lernen, dass Eltern arbeiten. Also unsere wissen jetzt schon, ja, wenn ich arbeiten gehe, das ist dafür, dass wir Geld verdienen, dass sie was zu essen bekommen, dass sie sich vielleicht auch irgendwie mal ein Geburtstagsgeschenk aussuchen dürfen. Das wäre sonst nicht möglich. Und dann ist es auch in Ordnung. Und sie lieben es auch, dass sie unterschiedliche Bezugspersonen haben. Dass sie nicht nur die Eltern haben, sondern halt auch die Großeltern, Freunde, Tanten, Onkel. Das ist wichtig, weil sie sich dadurch sozialisieren. Sie wissen ganz genau, bei welchen Menschen sie welche Grenze haben und wo sie die auch mal überschreiten dürfen und wo nicht. Und so lernen sie selber ihren Charakter zu formen. Und man merkt das ja auch als Elternteil, wenn man nur mit den Kindern zusammen ist, ist vielleicht manchmal die Reizschwelle etwas geringer als sonst.
Nein, nee.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Also deswegen habe ich überlegt, wie machen wir es und kriegen wir es irgendwie hin. Ich bin jetzt ja momentan auch selbstständig und als Selbstständige ist es sowieso schwierig, vielleicht in Elternzeit zu gehen. Und dann habe ich einfach die Termine so geplant mit meinem Mann zusammen, dass wir beide arbeiten und das kriegen wir bis jetzt auch gut hin.
Ich will noch mal einmal ein bisschen weiter zurück. Du warst dann in Magdeburg und bist von Magdeburg nach Wolfsburg gewechselt? Oder war da noch mehr Stationen?
Da war noch eine Zwischenstation zum SC 07 Bad Neuenahr ins Rheinland.
So.
Da habe ich in Köln gewohnt 2 Jahre und
stark.
Hab dann in Bad Neuenahr gespielt.
Und dann bist du zu Wolfsburg und der Rest ist ja gefühlt irgendwie Geschichte.
Genau.
Da bist du da eigentlich immer noch Rekordspielerin oder so?
Ach, mit den Quatsch, nein, da gibt es noch andere. Also wenn du jetzt gerade auch aktuelle Alexandra Popp, okay, die ist schon vor mir da gewesen und ist jetzt immer noch so, da.
Die war schon vor dir da.
Also ich habe zwar auch 9 Jahre geschafft, aber da gibt es deutlich andere. Also ich glaube, die Rekordspielerin momentan müsste Anna Blesse sein. Anna Blesse ist in dem Moment, wo ich zum HSV gewechselt bin, ist sie nach Wolfsburg gewechselt.
Okay, so, ja gut, wenn man in der Jugend, das ist ja mit 16
und ist mit mir
gemein
zusammen rausgegangen. Also naja.
Und Wolfsburg ist so ein bisschen, vielleicht sage ich auch was ganz Falsches, aber ein bisschen das Bayern München der Männer, so von...
Ja,
ja klar, ne?
Wenn man das so vergleichen möchte, man könnte auch sagen, die Bayern München Männer sind wie die Wolfsburger
so
Frauen.
So nämlich, genau. Ich wusste, dass ich irgendwie...
Nein, alles gut. Ja. Nee, das stimmt schon. Also wir haben da sehr viele Titel gewonnen, hatten für den Frauenbereich sehr gute Bedingungen. Auch Stadt und Verein stehen deutlich mehr hinter dem Frauenbereich, als es in anderen Verein der Fall ist, und das hat schon viel Spaß gemacht und es ist halt auch mehr oder minder meine Heimat. Also ich bin gebürtige Niedersächsin, Wolfsburg ist nur eine gute Stunde entfernt, ich bin nachher dann auch gependelt, weil ich wieder im Heimatdorf gewohnt habe.
Ja.
Ja, und dann bin ich nur noch einmal raus in die große weite Welt.
Freddy, nun sind unsere Jungs hier allesamt schon ein bisschen älter, ne? Und ich meine, mit dem Baby haben die wirklich nichts mehr zu tun, aber manchmal wird man da schon so ein bisschen melancholisch und wünscht sich so diese kleinen, dicken Babybeine zurück, ne? Und weißt du, wo ich früher ganz viel war?
Weiß ich, haben wir schon drüber gesprochen, bei Babywalz.
Bei Babywalz, denn da gibt's halt einfach einmal alles.
Große Auswahl an hochwertigen Produkten für Babys und Kleinkinder von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken.
Ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug und Schwangerschaftsmode.
Gleichzeitig bietet Babywalz eine vielseitige Beratung online und vor Ort.
Das kann ich nur bestätigen. Hier in Hamburg gibt es eine große Babywalz-Filiale und da waren wir früher wirklich viel und wurden eigentlich immer top beraten.
Ja, und davon haben wir oft profitiert, weil ihr uns immer alles weitergegeben habt.
Win-win quasi. Payback-Punkte könnt ihr natürlich auch sammeln und mit dem Code ZUCKER10 erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich 30.04.
Das bedeutet, wenn ich für 100 Euro einkaufe,
ja,
spare ich dann, lass mich mal ganz kurz, ich muss mal hier eingeben, 10 Euro?
Du bist so gut.
Ja.
Du bist so gut.
Mathe-Genie. Den Code und alles, was wir gerade gesagt haben zum Nachlesen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Deswegen am besten jetzt direkt auf www.baby-walz.de und nicht vergessen, Code heißt Zucker10.
Von außen betrachtet, diese Spanne deiner Profikarriere, die noch nicht beendet ist unbedingt?
Nee, noch nicht so richtig.
Noch nicht so richtig.
Gucken wir mal. Also das
sehr gut. Wir werden am Ende dieses Podcast hier was verkünden, was auch keiner weiß.
Denn der HSV.
Ach genau. So, der HSV.
Genau.
Habe ich auch der News. Der
TSV Worpswede.
Wird mir nachher noch ein Vertrag vorgelegt.
Ein Torwartproblem bei den Männern. Was? Nein, haben sie nicht.
Na, aber ich sag mal, von als du mit 16 irgendwie beim HSV angefangen hast und bis jetzt und was du alles erlebt hast und für Titel geholt hast und mit dem Nationalteam alles erreicht hast, hat sich in der Zeit doch sehr, sehr viel verbessert in Sachen Frauenfußball. Man hat ja immer, also wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, denkt man immer, das kann doch nicht sein, dass wir noch nicht so weit sind an ganz vielen Punkten. Und dann auf der anderen Seite denke ich, oh krass, da hat sich aber schon was getan, was längst überfällig ist, klar. Wie ist da dein Gefühl?
Eine komplette Mischung daraus. Also wir waren schon mal 2011 zur Heimweltmeisterschaft, waren wir auf einem sehr guten Weg, wo man echt gedacht hat, boah, jetzt zünden wir durch. Und das hat dann tatsächlich nochmal 11 Jahre gedauert, bis es wirklich gezündet hat. Also nach der Europameisterschaft im letzten Jahr, im letzten Sommer, also 22, da ist dann tatsächlich diese Vorurteilsmauer ein bisschen gebrochen bei vielen. Sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Medien. Also es wird jetzt deutlich mehr übertragen, es wird deutlich in besserer Qualität übertragen, es wird ernster genommen, die Fans kommen jetzt mehr in die Stadien. Also es ist unfassbar, was in den letzten 1,5 Jahren an Zuschauerschnitt alleine passiert ist. Also der VfL Wolfsburg hatte oftmals so, sagen wir mal, 1.500 im Durchschnitt in der Liga, waren damit auch über dem Ligadurchschnitt und jetzt sind die bei 3.500. Das ist immens.
Ja, klar, voll.
Und das ist auch jetzt, Alexandra Popp wird überall auf der Straße erkannt.
Ja.
Das ist vorher auch nicht gewesen. Ja, eine Birgit Prinz auch, aber es ist jetzt nicht nur Alexandra Popp. Also man kann jetzt viele aufzählen, ob es jetzt eine Jule Brandt ist, eine Julia Gwynn. Also es gibt wieder Namen, die da sind. Und das gab es zu der Zeit von Nadine Angerer, Birgit Prinz und, weiß nicht, Celia Šašić und so gab es das auch. Aber es ist jetzt nochmal eine andere Dimension, auch vielleicht durch die sozialen Netzwerke, die sehr doll aufgekloppt sind. Aber auch, wie gesagt, durch diese Ernsthaftigkeit. Es wird nicht mehr ganz so viel über den Fußball gelästert. Oder die, die dann lästern, wie mit dem angesprochenen Berater, die werden jetzt auch eingekürzt. Und das war vorher nicht so.
Mhm. Aber das habe ich total das Gefühl, dass Social Media da irgendwie auch echt einen Unterschied gemacht hat. Ich meine, wie Thomas Müller oder so, der hat war schon immer auf Social Media aktiv und hat da funktioniert. Aber eine Julia Gwynn oder so, die hat jetzt auch alle möglichen Werbedeals und funktioniert so wie ein Müller eben auch als Influencerin auf einmal, ne? Dass Frauenfußballerinnen auf einmal auch irgendwie so Popkulturstars sind. Das hat sich schon komplett verändert, finde ich.
Aber das ist zum Beispiel auch lustig, alleine der Begriff dieses Frauenfußballerin. Warum sagt man Frauenfußballerin und nicht nur Fußballerin? Aber das ist so eingedeutscht. Ja, man sagt nämlich Fußball und Frauenfußball. Man spricht nicht von Männerfußball und Frauenfußball, sondern oftmals Fußball und Frauenfußball.
Das ist eine doppelte,
Aber das ist, da sage ich immer, wir sind noch nicht ganz so weit. Also wir unterscheiden immer noch zwischen Fußball und Frauenfußball. Und das merkst du dann auch an den Bedingungen. Also in vielen Vereinen trainieren die Frauen nicht auf dem gleichen Gelände wie die Männer. Also ich müsste jetzt mal überlegen, es war mal bei Leverkusen so. Aber ansonsten... Ich meine,
ist doch Quatsch. Ist doch für einen Verein, jetzt mal ehrlich, ist doch fast teurer. Also hast dieses Gelände, die Männer trainieren nur einmal am Tag. So. Oder eben haben auch ein Auswärtsspiel und sind 3 Tage die Woche gar nicht da.
Genau.
Und ich meine, ich gehe mal davon aus, hoffe mal, dass die Ligen so getaktet sind, dass dann 2 Wolfsburger Mannschaften, Männer und Frauen, jetzt nicht parallelen Spieltag haben.
Versuchen sie immer zu vermeiden.
So, könnte man ja also sagen, sie teilen sich die Facility. Warum ist das
nicht so? Ist in England auch gang und gäbe, ist teilweise auch in Spanien, Italien normal.
Viel günstiger. Also.
Ja, macht Sinn. Aber in Deutschland ist irgendwie bei den Männern oftmals so, das ist meins und da darf keiner hin.
Ja, das erzähl mal den beiden Mailänder-Vereinen, die sich ein Stadion teilen die ganze Zeit, ne? Also, hä?
Dieses Bremen-Gefühl, ne? Werder, da habe ich zum Beispiel...
Werder ist zum Beispiel auch, ne? Also da haben die Frauen das erste Mal jetzt in dieser Saison, obwohl sie schon sehr lange in der Bundesliga sind, eine eigene Kabine. Vorher hatten die Frauen nicht mal eine eigene Kabine. Die hatten so eine Durchlaufkabine, wo du jedes Mal die Sachen wieder rausnehmen musst, die Klamotten wurden nicht gewaschen und nix.
Absolut.
Okay, ja.
Also sie trainieren zwar auf dem gleichen Gelände wie die Männer, aber ganz hinten auf dem letzten Platz.
Mhm.
Ich und da beim Zugang zu Kraftraum, nö.
Echt nicht?
Also du kannst die Bedingungen nicht vergleichen. Verrückt. Das ist auch nicht...
Also ich meine, die hatten ja dieses Jahr dieses Auftaktspiel, glaube ich, im Stadion. Ne? Und da sind ja echt 20.000, 30.000 Leute gekommen. Ja. Ne? Also die waren ja kurz davor den Rekord für ein Frauen-Bundesligaspiel,
Der Fußballerin.
Zu knacken.
Wir sind lernfähig.
Ich bin lernfähig. Ach,
super.
Und haben es, glaube ich, nur um 2000 verpasst und so. Also es war in Bremen schon, ich bin Werder-Fan, wohne aber in Hamburg, das war da schon Talk of Town. Das war groß.
Auf jeden Fall. Und das hilft halt auch, dass sie jetzt, also der Trainer hat gesagt, wir brauchen eine eigene Kabine und es ist jetzt zu dieser Saison passiert. Und das aber auch nur durch diese Aufmerksamkeit, weil der Verein sich davor nicht mehr verschließen kann, weil sie genau wissen, wenn du jetzt in die Öffentlichkeit gehst und das halt breit trittst, dann sagen alle, was ist denn mit dem Verein los?
Mhm. Das, was uns manchmal beim Fußball stört, wenn das zu kommerziell wird, zu krass und zu viele Sponsoren und viele reden mit, davon müssen wir ein bisschen was abschöpfen und das habt ihr wiederum zu wenig. Also die Reise kann ja nur dahin gehen, dass es Geldgeber gibt, dass das groß gemacht wird, dass die sozialen Medien noch mehr genutzt werden. Ne? Eigentlich, man muss so ein bisschen mit dem Teufel tanzen, den viele als Teufel empfinden, da kann man auch drüber diskutieren. Aber anders geht es wahrscheinlich nicht. Ne?
Also wenn man die erste und zweite Liga professionell machen möchte, was, denke ich, das Ziel sein muss, um halt auch den nächsten Schritt zu machen, auch im internationalen Vergleich und auch um den Fußball an sich attraktiver zu machen. Du brauchst ja einen Wettbewerb. Es kann ja nicht sein, dass in der ersten Liga 3 Mannschaften professionell sind und die anderen 9 sind semi-professionell. Natürlich werden die 3 Professionellen eigentlich immer gewinnen. Es kann mal eine Ausnahme geben, aber wenn du halbtags noch irgendwo einen Job machst oder keinen Physiotherapeuten hast, der dich um dich kümmert, dann wirst du nicht die gleiche Leistung bringen können oder du hast keinen guten Zugang zum Kraftraum. Und das wird jetzt immer besser und das muss auch das Ziel sein. Dafür brauchen wir Sponsoren, dafür brauchen wir TV-Gelder, dafür brauchen wir Zuschauer, die in die Stadien kommen. Aber das heißt nicht, dass wir das auf dem gleichen Maße haben wollen wie die Männer. Also jede Spielerin sagt, hey, komm, lass uns irgendwie ein Mindestgehalt einführen. Ja. Es wäre cool, wenn jede, keine Ahnung, sagen wir mal 2, 5, 3 brutto im Monat hätte. Das wäre super. Es kommt ja auch darauf an, in welcher Stadt du wohnst. In München kannst du damit nicht ganz so viel anfangen, als wenn du jetzt in Potsdam vielleicht wohnst oder in Essen. Aber es wäre schön, wenn es einen Mindeststandard gibt und dann nach oben, es kann sich sowieso von uns keiner vorstellen, dass jemand Millionen verdient und davon sind wir auch ganz, ganz weit entfernt. Also wenn du eine Spielerin hast, die irgendwie ein Monatsgehalt im fünfstelligen Bereich hast, im unteren fünfstelligen Bereich, ist das eine Top-Top-Spielerin.
Also müssen immer noch viele Bundesligaspielerinnen noch einen Nebenjob haben? Oder verstehe ich das richtig?
Es wird glücklicherweise jetzt tatsächlich seit den letzten anderthalb, zwei Jahren weniger, aber es gibt noch genug, die nebenbei arbeiten. Und es müssen ja keine 40 Stunden sein, aber 10, 20, 25 Stunden oder viele studieren nebenbei, sind vielleicht auch noch in der Schule tatsächlich oder in der Ausbildung. Aber es macht so ziemlich jede Spielerin was nebenbei, auch für die Zukunft, dass sie sagt, ja, wenn ich meine Karriere beende, sagen wir mal mit 33, dann stehe ich da und ich kann nicht die nächsten 10 Jahre Privatier machen, sondern ich muss direkt in den Job übergehen.
Also es ist gefühlt wie bei allen anderen Sportarten.
Stimmt.
Genau. Nur der Männerfußball ist nicht so, ne? Weil ich meine, ich kenne Freunde, die haben Handball gespielt, die haben natürlich auch danach nicht
Richtig.
Ausgesorgt. Egal, ob sie Champions League oder sonst was gespielt haben, ne? Ob jetzt Männer oder Frauen. Im Tennis schaffen sie ja immer auch nur so einzelne Menschen mal, die dann nur international unterwegs ist, aber niemand, der Tennis-Bundesliga spielt zum Beispiel,
hat ja je
ausgesorgt.
Ja, ja, und verrückt. Es gibt ja noch schlimmere Beispiele. Es gibt ja nicht nur welche, die dann nicht ausgesorgt haben, sondern es gibt welche, die müssen für ihren Sport die ganze Zeit bezahlen, weil sie die Reisen von ihrem Verband vielleicht gar nicht bekommen. Also im Kanusport oder im Schwimmen und so, das ist nicht so einfach.
Da musst du halt irgendwie Sportsoldatin sein.
Ja,
ne?
Am besten oder bei der Bundespolizei.
Ja, genau. Ja.
Und sag mal.
So wie unser Lieblingsschiedsrichter zum Beispiel.
Ja, genau.
Dietrich, der alte Lump.
Hier, wenn hier ein Flachwitz heute fällt, ne? Sind schon welche gefallen?
Nee, ich glaube nicht.
Dann mach dich auf was gefasst, sag ich nur. Also,
okay.
Du kannst auch hast du provoziert mal auf dem Platz auch so ein bisschen? Nee, ne? Du warst wahrscheinlich eher.
Also, ich versuche eher fair zu sein. Es gab einmal eine Provokation, da habe ich auch meine einzige gelbe Karte in der ersten und zweiten Liga
du hast
bekommen.
Eine gelbe Karte in 100 Spielen gehabt?
Ja.
Du Marco Bode,
das ist nicht zu fair.
Eine gelbe und eine rote.
Raus mit dir.
Gekriegt.
Geil, was
war
die
weißt
rote?
Du was?
Ja, die rote
Notbremse?
War, ja, hat die Schiedsrichterin so interpretiert. Ich habe zwar noch den Ball gespielt, aber nicht so richtig. Also es war schon okay, aber man hätte es auch andersrum. Also hätte ich den Ball minimal mehr getroffen, dann wäre es gar kein Foul gewesen, aber so ist es. Und die gelbe Karte, da bin ich halt wirklich zur Schiedsrichterin gegangen, weil ich unzufrieden war und ich habe gesagt, das ist eine falsche Entscheidung und das ist nicht in Ordnung, jetzt können Sie mir die gelbe Karte geben und dann habe ich
dann
sie gekriegt
sie,
und dann war es
das mache ich gern.
Ja,
ja schön. Ja, finde ich gut.
Das war zwar kein Flachwitz, aber die Geschichte, die reicht, dass du hier jetzt
bitte.
Eine gelbe Karte kriegst.
Ernsthaft?
Halt! Patrick Ittrich hier. Aus dem Kölner Flachwitze-Untergeschoss. Das war nach meiner Meinung eine ganz klare gelbe Karte, Verwarnung.
Ist weit hergeholt. Wird
durch den Videoschiedsrichter aber nochmal einschalten.
Ja, das würde
also,
ich aber da auch machen.
Weiß wirklich, also, nur wollen über eine gelbe
Karte. Habe ich hier so eine Challenge wie beim Tennis?
Finde ich schon. Flag on the play, hätte ich jetzt beim Football gesagt.
Nee, Patrick Ittrich ist ein Freund des Podcasts und taucht hier immer wieder mal auf.
Finde ich gut.
Ja.
Ich war auch mal selber Schiedsrichterin.
Auch das noch?
Ja, auch das noch.
Wie, aber also mit Lizenz und so?
Ja,
oder,
ja.
Oder?
Ich, mit 14 habe ich meine Lizenz gemacht und habe Spiele gepfiffen. Plus musste mich dann nachher irgendwann entscheiden. Dann habe ich nicht mehr gepfiffen. Aber vielleicht fange ich es irgendwann wieder an.
Längst nicht zu spät. Aber du hast vorhin gesagt, als wir haben vorher noch eine Kleinigkeit gesnackt, denn ich war snackisch. Ich hatte Hunger. hast du gesagt, du bist noch im Mannschaftsrat, ne?
Ja.
Habe ich es richtig verstanden?
Mhm.
Okay, das geht, auch wenn man aktuell nicht mehr aktiv spielt.
Ja. Also ich bin ja auch noch gelistet im Kader sozusagen, im erweiterten Kader. Ich habe auch noch einen Spielerpass, aber auch bei der Nationalmannschaft bin ich in dem Sinne noch im erweiterten Kader gelistet. Ich bin jetzt nur auf Mutterzeit oder Auszeit gesetzt. Und ja, gucken wir mal, was da noch kommt.
Aber das finde ich sowieso ein total interessantes Thema, finde ich, worauf wir nochmal eingehen könnten. Also du hast ja während deiner aktiven Karriere, du warst bis 2019, glaube ich, bei Wolfsburg, hast 2019 irgendwie einmal alles gewonnen, Double, ne, Pokal, nein, falsch?
Nee,
also,
Champions League. Nee, die Champions League habe ich 14
nee, aber,
gewonnen.
Aber und dann kam Meisterschaft und Pokal.
Und dann kam dein größtes Double.
So, stark.
Wow.
Also, das
war ein Flachwitz. Das ist auf jeden Fall eine gelbe Karte.
Also, dafür gibt es fast eine 2-Minuten-Strafe, wenn das jetzt eingeführt wird. Wäre ich übrigens sehr dafür bei dir, mein Freund.
Ja, gut, okay.
Achso, du fährst direkt an ab. Okay,
also, wir haben jetzt alles geprüft.
Mhm.
Alle Lautsprecher, Aufnahmen, Durchsagen und
ja.
was die Technik noch so hergibt. Es gibt nur eine einzige Maßnahme, die jetzt getroffen werden kann. Gelb-rote Karte. Ende aus.
Tschüss, Mickey Freddy. Maus.
Oha.
Feierabend.
Aber Schiri, ich hatte doch noch gar keine gelbe. Okay, ich aber bin. Okay.
Man kann auch in einer Aktion gelb und rot kriegen. Ne? Also, wenn man. Wenn man direkt nochmal hinterher
meckert. Nochmal umtreten.
Ja, genau.
So, dann bin ich jetzt zwei Minuten raus. Mach mal weiter. Wenn
das zwei Aktionen sind, ne? Ich meine, das heißt auch unten umdrehen, aufstehen, nochmal auf die Schnauze.
Oder haben. Umtreten, aufstehen und den Schiedsrichter anmeckern.
So, finde ich total sinnvoll.
Könnt ihr mich dann wieder reinwinken nach den zwei Minuten?
Du, 30 Sekunden zähl mal einfach innerlich vor.
Okay, alles klar.
Aber ich meine, das ist bei den Männern ja immer so eine easy Sache und so lustig. Dann sagt man, ja, und hier, Lukas Höhler hat übrigens ein Tor geschossen. Der ist übrigens Papa geworden unter der Woche. Und herzlichen Glückwunsch nochmal. Und jetzt steht er wieder auf dem Platz. Ich meine, du bist 2019 hast du alles gewonnen. 2020 bist du Mutter geworden. Mhm. Ich meine, man kennt die Geschichten von Serena Williams oder mit Laura Ludwig. Da habe ich ein bisschen zu tun. Das ist natürlich ein Irrsinn, dann zurückzukommen. Oder?
Ist
also
es, ja.
Du hattest ja eben in der Schwangerschaft, hast du eigentlich noch am Anfang der Schwangerschaft gespielt oder setzt man sofort aus?
Also ich war da tatsächlich sowieso verletzt. Also okay. Ich habe vorher eine Schulter-OP gehabt und in der Reha-Phase bin ich dann schwanger geworden.
Okay, wenn man schwanger ist, setzt man dann sofort aus? Wenn
ja.
Man das weiß? Wahrscheinlich, ne? Ich meine, Verletzungsgefahr.
Also du kannst noch spielen so bis 12., 14. Woche tatsächlich, das geht. Ja. Aber danach würde dich jeder rausnehmen, auch ja. Versicherungstechnisch und so. Du musst es ja dem Arbeitgeber mitteilen und dann sagt
ja,
er,
Tor ja, ich
gefährdet
noch
eher, ist.
Ne?
Ja, das ist egal, du kannst ja auch auf dem Spiel, auf dem Platz einen Fuß klar. In den Bauch kriegen ja. Oder sonstiges. Also das ist Gefährdung des Kindeswohls und dann bist du raus. Gibt ja auch genug andere Berufe, in denen das eintritt. Also ob du jetzt im ja. Vielleicht Labor arbeitest oder Intensivstation im Krankenhaus, ja.
Und dann, das heißt, du warst eh verletzt und in der Reha und hast wahrscheinlich deine Reha dann natürlich noch durchgezogen, ne? Mhm. Also geguckt, dass die Verletzung ausheilt. Und wie lange standst du dann nicht auf dem Platz?
Ich stand, ja, ein gutes Jahr stand ich nicht auf dem Platz. Also
ich meine,
angefangen zu trainieren waren so 13, 14 Monate.
Ja.
Und bis mein erstes Pflichtspiel wieder war, da kam halt leider auch noch Corona dazwischen, hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, aber es ist was anderes als bei den Männern so. Ich bin mal einen Tag raus.
Meinetwegen, Freddy, aber benimm dich bitte.
Darf ich wieder reinkommen?
Ja.
Ich drehe mich einmal um, einmal aufschreiben, Nummer. Stollen, einmal checken. Wie viele Teamkolleginnen in deiner Karriere hattest du, die auch während ihrer Karriere Kinder bekommen haben?
In meiner aktiven Zeit keine. Also ich bin die Erste gewesen seit 20, 25 Jahren in der Bundesliga, die zurückgekommen ist als
ich
Mutter und dann noch mit Zwillingen. Also ich war, glaube ich, die erste seit Martina aus Tecklenburg.
Ja.
Wird notiert. Ja. So, hier.
Aber krass.
Mhm.
Aber ich meine, hast du währenddessen mal, wenn du kennst ja dann offensichtlich viele Beispiele von Spielerinnen, die nicht zurückkommen, hast du zwischendurch mal gedacht, scheiße, vielleicht war es das, vielleicht stehe ich nie wieder professionell auf dem Platz?
Ja, na klar hat man diesen Gedanken auch, aber ich habe ja die Entscheidung nicht alleine getroffen, sondern das war ja schon vorher mit meiner Familie besprochen, von wegen, hey, wollen wir diesen Weg gehen? Also ich weiß, dass es kein Alleingang ist, sondern ich brauche Unterstützung, wenn das funktionieren soll. Und wir waren uns einig, dass wir das versuchen wollen. Und wir kennen es auch aus der Landwirtschaft so, also das ist wieder die Kindheit, die geprägt hat. Da gab es auch nicht, ja, ich bin jetzt mal ein Jahr in Elternzeit, sondern meine Mutter hat auch direkt wieder gearbeitet.
Ja.
Und wir Kinder waren auch immer mit dabei. Und dann haben wir gesagt, warum soll das nicht funktionieren? Also es kann funktionieren, man muss halt nur eine Unterstützung bekommen. Und wenn es das halt vom Vereinssystem in dem Sinne noch nicht gibt, dann muss es die Familie machen. Und das hat gut geklappt. Und deswegen hatte ich so im Großen eigentlich keinen Zweifel. Ich hatte eher zwischendurch Zweifel wegen meiner Verletzung, weil ich ja daraus auch erstmal zurückkommen musste. Ich brauchte auch noch eine zweite OP, bis meine Schulter wieder vernünftig funktioniert hat. Und das hat dann funktioniert. Und es sind jetzt ja auch schon Leute dem Beispiel gefolgt. Also Melanie Leupolz war dann die nächste Nationalspielerin, die schwanger geworden ist, die auch zurückgekommen ist, die jetzt auch die WM gespielt hat im Sommer. Die nächste, ja, Tabea Wasmuth, oder eben als Wasmuth, jetzt Sellner, ist gerade schwanger. Es ist auch die Merit Felde in Freiburg ist schwanger. Also dass wir zwei Spielerinnen in der Bundesliga gleichzeitig schwanger haben, hat es auch noch nie gegeben, glaube ich.
Mega.
Was macht dein Mann? Ist der auch flexibel und kann quasi mit ausgleichen?
Ja, also in gewisser Weise ja, der ist technischer Leiter bei einem Lebensmittelproduzenten.
Aber der kann sich klassisch Elternzeit nehmen natürlich, ne?
Könnte er, hat er nicht. Also wir haben beide 100% gearbeitet, aber er ist dann immer eingesprungen. Also wenn Not am Mann war, dann hat er dann in der Firma gesagt, hey, ich muss jetzt mal ein paar Stunden raus. Ich arbeite dann, wenn meine Frau wieder da ist, nachts weiter. Also er hat von den Arbeitszeiten einfach ein bisschen Flexibilität gehabt. Das war gut.
Und deine Eltern sind dicht dran?
Sozusagen. Also meine Eltern, mein Bruder und meine Schwester wohnen mit im gleichen Dorf.
Super.
Das macht es einfach. Und auch meine Schwiegereltern sind ja eine Viertelstunde Fahrt entfernt und die haben unglaublich viel aufgefangen. Also da sind wir so dankbar, weil was soll ich machen? Wenn das Kind krank ist, kann ich einfach einen Trainer anrufen und sagen, ja, also übrigens, komm heute nicht zum Spiel, ich bin dann nächste Woche wieder schlecht. Da, das Kind ist gerade krank.
Das braucht ein Dorf, ne?
Ja, das ist total der Punkt, weil du erzählst da so ein, man hat automatisch so ein malerisches Bild irgendwie im Kopf, wie aus diesen Wimmelbüchern von früher irgendwie, wie alle in so einem Dorf leben. Ich lebe ja auch, du lebst im zweitschönsten Dorf Deutschlands anscheinend.
Zweitschönsten nur? Was ist los? Was ist, wieso?
Achso, nee, war ich doch in dem schönsten.
Ach so, natürlich.
Aber,
ganz ehrlich, bei dir wohnen 10.000. Du bist eine Großstadt.
Okay, danke.
Also 10.000 ist größer als die größte Stadt bei uns im Landkreis. So.
Ja, okay, alles klar. Du bist im schönsten Dorf und ich im
schönsten Flecken.
Du wohnst in der kleinen Stadt.
Also wenn es noch kein Stadtrecht hat, heißt es dann bei uns Flecken.
So. Okay, Flecken, das ist auch so geil. Ne? Ja. Ich dachte, das wäre so eine
Flecken.
Also so ein
Mastschweinart.
Also ein Dorf ist eigentlich kein Dorf mehr, wenn es 1.000 Einwohner hat bei uns. Und du kriegst ja eigentlich Stadtrecht erst ab 10.000. Oder wenn du altes Stadtrecht aus dem Mittelalter hast. Und alles, was dazwischen ist, also kein Dorf mehr, aber auch keine Stadt, ist bei uns ein Flecken.
Ah, okay.
Wieder was
ein Flecken auf der Landkarte.
Dann könnte Boxwede jetzt ein Problem kriegen, weil dieses niedliche kleine Dörfchen, wenn ihr über die 10.000 springt, dann seid ihr auf einmal eine Kleinstadt.
Ja.
Sind wir dann auf einmal auch hässlich?
Ich glaube,
wie andere kleinen Städte?
Ich glaube, dann seid ihr
sind auf einmal die Häuser auch alle hässlich?
Dann wird auf jeden Fall eine Fußgängerzone gebaut, wo dann irgendwie eine Telekom
vielleicht, ist. Vielleicht könnt ihr euch noch teilen in Worpswede Süd und Worpswede Nord. Ja. Dann sind es wieder zwei Dörfer.
Oh, so wie
oder in Klein Worpswede und Groß. Ja, oder sowas.
So, Castrop, Rauxel, Worps und Wede.
Oh Mann.
Und die hassen sich dann auch, die beiden Städte.
Oh ja. Und da gibt es wieder Derby-Fußball.
Geil, genau. Hooligans. Genau. Genau.
Der mich auch was Positives.
Der FC Worpswede muss ich dann teilen.
FC Worps und SV Wede.
So ist es.
Ich nehme diese ganzen Ideen mit.
Nochmal
zurück zu diesem Dorfthema. Eigentlich absurd, dass ich das so als malerisch und so interpretiere, was früher normal war und wonach sich so viele sehnen. Wir sprechen da oft drüber, dieses Dorfleben oder warum wir Eltern so oft verzweifeln, weil wir ganz oft, ich sage jetzt einfach wir, Freundeskreis und du kennst das auch, beide arbeiten, da hat man zwei Kinder, scheiße, einer wird krank, auf einmal ist nur Stress da, weil es kein Netz gibt, was dich auffängt. Da sehnt man sich ja richtig nach. Also mir geht das so, wenn ich dazu höre und das scheint ja wirklich zu funktionieren. Ne?
Es funktioniert, das ist auch so. Es kann auch mal sein, dass meine Schwester anruft und sagt, hey, wie sieht deine Woche aus? Können wir das irgendwie auffangen, weil, was weiß ich, irgendwer krank ist oder vielleicht ist auch die Kindergarten ausgefallen und dann packen wir uns zusammen. Dann habe ich auch manchmal meine Nichten, Neffen da. Also es kann jetzt auch mal vorkommen, dass ich sechs Kinder zu Hause habe und dann auf die aufpasse. Aber genauso andersrum ist es dann halt, dass ich dann sage, ich schiebe jetzt die anderen zwei, dreimal zu dir rüber und das funktioniert super.
Aber du hast ja das Dorf dann doch vor 2 Jahren noch mal einmal mit einer bisschen größeren Stadt getauscht und bist ja noch mal einmal ins Ausland gewechselt. Mhm. Mit Familie und zwei zweijährigen Kindern dann so ungefähr.
Ja,
ne?
Also es war aber auch erst letztes Jahr. Also
ihr seid nach L.A. gegangen?
Mhm.
Krass, okay. Wo habt ihr da gewohnt?
Du hast mal so auf Messi und Beckham und so gemacht, ne?
Ja, sie war die Vorgängerin.
Ja, also es ist im Frauenbereich schon ein bisschen anders. Also im Männerbereich ist es so, dass die ganzen, sagen wir mal, kurz vor Ruhestand da hingehen, um nochmal Geld abzugreifen. Im Frauenbereich ist es halt eine Weltklasse-Liga,
ja, klar,
auf des Weltmeisters. Und dass man da einfach hingeht, um nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Karriere oder auf Fußballkultur zu bekommen. Und da wird auch nicht mehr bezahlt als in Europa, sondern die haben Salary Cap. Da kann man nicht hingehen wegen des Geldes.
Ja, man muss ja sagen, dass Soccer einfach an jeder Highschool, in jedem College gespielt wird. Ne? Das ist eben der Sport da, der da einfach wahnsinnig viel betrieben wird.
Ja, und die Frauen sind eigentlich sogar bekannter als die Männer, weil die Männer ja eher Football.
Ach so,
genau. Basketball, Eishockey, was auch immer spielen, aber bloß halt kein Fußball. Also Fußball wird jetzt langsam größer durch die MLS, durch Messi und Co.
Ja.
Aber das ist nicht zu vergleichen mit den Frauen.
Aber wie bist du auf den Trichter gekommen von Wolfsburg und deinem kleinen Dörfchen nach L.A.? Also kontaktieren die dich dann und haben gesagt irgendwie, hey, come on over.
War eine echt schwere Entscheidung, weil ich mich in Wolfsburg so wohl gefühlt habe, genauso wie in meinem Dorf. Und das hat einfach alles perfekt zusammengepasst. Und ich fühle mich jetzt auch immer noch als Wolfsburgerin von der Vereinsangehörigkeit. Ja, und es war dann so, dass ein neuer Verein in L.A. gegründet wurde, Angel City FC. Und das hat einen besonderen Hintergrund. Also da haben sich prominente Frauen zusammengeschlossen und haben gesagt, hey, wir sind hier in L.A., wir haben zwei Männerfußballclubs, wir sind eine der berühmtesten Städte der Welt, haben alle möglichen Sportarten, egal ob es Eishockey, voll, Football, was auch immer ist. Und wir haben keine Frauen-Profi-Mannschaft im Fußball, das kann ja nicht sein. Und die haben dann einfach ja so ein Franchise gegründet und haben gesagt, wir machen das jetzt und wir machen das auf unsere Art. Wir machen das nicht so, wie die Männer das gemacht haben, sondern wir machen es, wie die Frauen das machen wollen. Und ich habe von dem Projekt gehört und gesagt, boah, total cool. Genau so soll es einfach mal passieren, weil viele mal sagen, Frauenfußball ist kein Business Case, damit wirst du kein Geld verdienen. Das kann man wieder in die Kiste packen.
Ja, ich meine, da hingen ja unglaubliche Promis mit drin. Ne? War nicht Serena Williams auch beteiligt?
Ja, Serena Williams ist Teil davon.
Natalie Portman und so.
Ja.
Eva Longoria?
Ja. Ja, alle mit dabei. Also
Wahnsinn.
Jennifer Garner. Also, es sind viele, also die ersten 100 kann man aufzählen und jeder würde sagen, oh ja, oh, kenne ich. Ja. Ah,
und war das, natürlich habt ihr auch in der Nachbarschaft von denen gewohnt und wenn du mal eine Heckenschere gebraucht hast, bist du rübergegangen, weil es doch so viele Hecken da gibt.
Dann ist Alexei Ohanian vorbeigekommen und natürlich hat mir die gebracht. Nein, sowas nicht. Ich habe in Woodland Hills gewohnt,
ja,
und das Trainingsgelände war in Thousand Oaks an der California Lutheran University. Also die bauen erst noch ein eigenes Gelände, das haben sie halt in der...
Kenne ich alles nicht, klingt total geil.
Klingt total cool.
Ist mega.
Also eher so im familiären Bereich haben wir gewohnt, das war auch wirklich schön. Du kannst auch mal nach LA reingehen, aber das Stadion ist schon ziemlich direkt in der City und du wusstest, an einem guten Tag fährst du da halt auch mal anderthalb Stunden hin zum Heimspiel. Also das wäre dann hier in Deutschland Auswärtsspiel, da ist es ein Heimspiel. Völlig verrückt. Und wenn du dann auch die Zeit zurückrechnest, dann isst du eigentlich dein Matchmeal, was in Deutschland immer so heilig ist, isst du dann eigentlich im Uber oder in deinem eigenen Auto. Das ist vollkommen verrückt. Aber das gibt dir halt diesen anderen Blickwinkel, dass nicht alles, was du in Deutschland denkst, worauf du einen Fokus haben musst, dass du auch wirklich einen Fokus darauf haben musst. Aber ja, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, weil sie auch eine andere Idee von Fußball haben, was er transportiert. Sondern sie haben schon diesen Sozialisationsgedanken und auch den sozialen Gedanken an sich so fortgetrieben. Also sie sagen, 10% unserer Einnahmen gehen in soziale, regionale Projekte.
Oh, ja.
Und wenn ich mir vorstelle, es würde jetzt Bayern München, Manchester United und Real Madrid machen, dann ist das unglaublich viel Geld, was in sozial benachteiligte Kinder, in Obdachlose, in was auch immer gehen. Und damit haben sie die ganze Region schon gecatcht,
ja,
und haben dann gesagt, hey, es kann jeder mitmachen, wir entwickeln zusammen die Fangesänge, wir entwickeln die Farben des Vereins und deswegen ist das Stadion von Anfang an voll gewesen. Also in der ersten Saison waren die Spitzenreiter an Zuschauern, das Ding war immer voll.
Das ist ja total geil. Mega. Und die haben in der ersten Liga dann angefangen?
Ja.
Okay, genau. Das ist ja auch Amerika, da kannst du ja melden dann quasi.
Genau, da kaufst du einfach eine Lizenz.
So ist es, so wie beim Football ja auch.
Ja.
Du kannst dann auch nicht absteigen, ne?
Nein.
Ja.
Und das Ding explodiert auch gerade. Also es sind jetzt zwei neue Mannschaften zur nächsten Saison, im nächsten Jahr.
Aber es ist natürlich auch ein Social-Media-Monster, wenn da die sich alle zusammenschließen und halb Hollywood dabei ist.
Und die
Wahnsinn
haben jetzt auch einen neuen TV-Vertrag abgeschlossen, wo sich alle in Europa die Finger nachlecken. Da geht's richtig vorwärts.
Und die haben dann einfach ein krass internationales Team gecastet und haben gesagt, so, wo sind denn so die Besten? Wie hier, die Almut da.
Ja, die Almut, das Aushängeschild. Ruf
die so mal an.
Deutschland.
So wie das in den USA ist, hast du Auflagen. Also du hast eine gewisse Anzahl an internationalen Plätzen.
Ja.
Und sie wollten gerne einen internationalen Platz mit mir besetzen. Also haben mich kontaktiert über eine ehemalige Mitspielerin. Die hat mich angerufen und gesagt, hey, sag mal, Angel City will zu dir Kontakt haben. Und dachte ich, hä? Angel City? Also jetzt wirklich der Verein, der, ja, hm. Sag ich, ja, dann gebe ihnen meine Kontakte.
Aber hallo.
Können sich melden. Und dann haben wir miteinander gesprochen und sind dann zueinander gekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, also für mich war schon immer ein Traum, in den USA mal zu spielen, weil auch Nadine Angerer drüben war.
Ja.
Die hat viel davon erzählt. Ich bin sehr gut befreundet mit ihr. Und es ist eine andere Fußballkultur. Und das hat mich unglaublich weitergebracht einfach in meiner Persönlichkeit, aber auch in dem Wissen, wie man Leute in dem Sport vielleicht auch behandeln kann, außerhalb von der deutschen Meinung.
Ja. Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt es bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probier das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
Was kannst du oder konntest du vieles von dem mit hierher nehmen und Leute, wie sag ich mal, oder andere Vereine motivieren, davon Sachen zu übernehmen? Und andersrum, konntest du da auch viel aus Deutschland mit hinnehmen, was die mit übernommen haben?
Ja, das kommt natürlich so nach und nach. Das ist jetzt nicht auf Schlag und eine deutsche gewachsene Clubkultur will das auch nicht, dass man ihnen irgendwas erzählt, was man besser machen kann oder anders machen kann.
Ja, nein. Sowohl bei Männern und das Frauen.
Nichts mit dem Geschlecht.
Genau.
Aber es einfach ist, Vereine in Deutschland.
Aber es ist so, dass viele Leute fragen und dann auch andere Spielerinnen interessiert sind. Ja. Es war jetzt auch nach mir eine andere deutsche Spielerin mit Sandra Starke drüben. Und es ist auch ja mittlerweile eine Managerin in Chicago Red Stars mit Babette Peter. Also der deutsche Einfluss ist dann schon in gewisser Weise dann da. Und das ist gut, dass es diesen Austausch gibt. Und ja, ich kann es einfach nur befürworten. Und das sagen auch alle, sagen wir mal, Ausländer, die in Deutschland spielen. Die sagen, es gibt nichts Besseres, dass du mit dem Fußball in ein anderes Land gehst, weil du sofort Anschluss hast durch die Mannschaft. Du reist in dem Land rum durch die Auswärtsspiele und du kriegst sehr viel von der Kultur mit. Du kriegst automatisch was von der Sprache mit. Und das bringt dich einfach nur weiter. Und genau aus dem Grund wollte ich es auch mal machen.
Aber wir sind ja im Family-Podcast, deswegen habe ich dazu noch eine Frage. Mhm. Du bist ja mit zwei Kindern rüber.
Ja,
habt ihr dann auch Daycare für Kita gehabt und sowas? Ja. Ich meine, es kostet alles ein Heidengeld da. Ist ein ja nicht wie in Deutschland. Ne?
Mit unfassbar. Also ich glaube, wir haben pro Kind im Monat $1,600 bezahlt. Ja. Also $3,200 nur dafür.
Kenne ich von meinen New Yorker Freunden auch, die deswegen aus der Stadt rausziehen.
Ja.
Weil sie dann das mit der Miete alles nicht mehr hinkommt. So.
Ja, ja, also du bist froh, wenn du das alles bezahlt bekommen hast und dann, wenn du aus den Monaten plus minus null rausgegangen bist, war es top. Wenn es halt ein bisschen minus war, dann war es minus, aber es geht einfach um die Erfahrung.
Klar.
Aber es ist auch für die Kinder nicht einfach gewesen. Also die haben das an sich sehr geliebt. Sie erzählen heute noch davon, hey, wir hatten einen Pool vor der Tür. Sag ich, ja, da hat ungefähr jedes Haus einen Pool. Es ist egal, ob du in einem Apartmentkomplex wohnst oder nicht. Es gibt immer einen Pool. Das muss in L.A., glaube ich, so sein. Und sie können sich auch daran erinnern, mit am Strand und dass wir im Pacific Aquarium waren und da war ein Taucher im Aquarium drin. Davon erzählen sie heute noch. Und ich meine, die waren da 2,5 und haben irgendwie diese Erinnerungen so eingebrannt im Kopf und auch von den Stadien, dass sie da mitgefahren sind. Das war toll.
Sind die mit auf Auswärtsspiele dann gefahren?
Die waren auch mit auf Auswärtsspielen, ja.
Und ich meine, wir reden dann teilweise von 6 Stunden Flug so ungefähr, ne, wenn ihr an der Ostküste gespielt habt.
Genau, also die waren auch...
Zeitzonenunterschied, also ja, völlig absurd.
Wie war denn das Schlafthema bei euch eigentlich? Ging das?
Ja, das gehört einfach damit dazu. Die Amis sind da auch viel entspannter. 3 Stunden Zeitverschiebung, ja, es ist dann halt einfach
ich
so.
Ich meine, die Kinder, ob die auch so entspannt waren.
Die Kinder sind da sehr entspannt. Die haben das von Anfang an mitgekriegt, dass sie mal im Hotel schlafen. Und die schlafen eigentlich überall. Und solange Mama und Papa dabei sind, ist das in Ordnung. Und die haben sich auch deutlich schneller vom Jetlag her umgestellt als mein Mann. Bei mir geht es auch ganz gut. Mein Mann hat ein paar Probleme gehabt. Aber so, wie gesagt, das war eine tolle Erfahrung. Nur dieses Englisch sprechen, also sie haben danach auch noch relativ lange Worte reingeschmissen. Jetzt machen sie das nur noch von ihrer Lieblingszeichentrickserie. Die kann man auch immer noch auf Englisch gucken, das ist okay.
Paw Patrol.
Yes, Paw Patrol is on the roll.
Super, Sky.
aber die Daycare war für sie dann schwierig, weil einfach nur Englisch, also nur amerikanisches Englisch gesprochen wurde und da haben sie sich nicht so wohl gefühlt. Wir haben auch ein anderes deutsches Pärchen getroffen, die ihre Jungs, die hatten auch Zwillinge, haben die da auch in der Daycare gehabt. Die haben gesagt, man braucht 3 Monate und dann sind die angekommen und dann sprechen die perfekt. Aber die 3 Monate sind sehr stressreich, weil es in den USA nicht so ist, hey, wir machen mal eine Eingewöhnung in die Kita.
Und let's go.
Sondern du gibst sie da ab und dann sagen die auch, ja, tschüss. Und du sagst, ja, soll ich nicht noch hierbleiben? Nein, die sind doch jetzt in der Daycare. Ja, aber man sieht ja, dass sie es nicht gut finden. Das legt sich nach ein paar Tagen. Also du gibst sie halt wirklich ab und selbst wenn sie schreien oder nicht, das ist bei denen so. Da gibt es nicht diese langsame Eingewöhnung und das hat mir auch teilweise das Herz gebrochen.
Oh. Wenigstens Zwillinge, dass sie sich beide dann noch haben.
Genau. Aber wir haben auch Fotos aus der Kita gekriegt, wo die echt toll gespielt haben, wo die dann auch erzählt haben, aber es kann heute noch passieren, wenn man sie in den Kindergarten bringt, dass sie sagen, wir fahren aber nicht in den Kindergarten nach Amerika, oder? Nein, fahren wir nicht. Also es ist so zwiespältig. Also es ist schon was hängen geblieben, aber im Großen und Ganzen erzählen sie wirklich positiv. Und auch so, sie waren in Amerika und wir waren da im Urlaub und was wir alles erlebt haben, das ist schon cool.
Und sind da die Facilities, die Training und alles, ist das total geil? Ist das Next-Level-Shit?
Das ist schon in gewisser Weise ein Next Level. Also es ist auch noch nicht alles perfekt, aber die Liga hat direkte Lizenzvorgaben. Das heißt, es ist vorgeschrieben, wie viel Therapeut man haben muss, wie viel Trainer, wie groß ein Besprechungsraum zu sein hat, dass es einen eigenen Trainingsplatz geben muss, ein eigenes Gym, dass es immer vor und nach dem Training Essen geben muss. Also das ist schon professionell. Es ist auch vorgeschrieben, wie du zu reisen hast auf Auswärtsspiele. Und die wollen ja immer alles sehr gleich machen. Das heißt, jede Mannschaft, wenn sie nach Chicago kommt beispielsweise, hat das gleiche Hotel. Also es kann nicht Houston ein anderes Hotel buchen als North Carolina, sondern die müssen in dem gleichen Hotel sein. Und da würden wir Deutschen sagen, hä, wieso, wir wählen unser Hotel selber aus? Also auch verrückt, aber auch so funktioniert es und das ist halt auch das Schöne, dass man solche Sachen mitnimmt.
Ja.
Wenn du dir was wünschen darfst, du weißt ja, uns hören sehr viele und
Millionen.
Und das, was du seit Jahren versuchst zu ändern und zu verbessern, vielleicht können wir das durch eine Podcast-Folge schaffen.
Mit genau wow. Deswegen bin ich hier.
Genau, ja, deswegen. Was, Wunschkonzert, was wäre ein ideales Setting für Fußballerinnen, für Profifußballerinnen?
Ich glaube, es geht nicht mal mehr um Ideal, sondern es geht darum, so
Mindeststandard.
Was zu verändern. Also ich würde mir wünschen, in Deutschland schon alleine, dass es so eine gleichberechtigte Förderung gibt für alle Jugendspieler und Spielerinnen. Es ist nämlich momentan nur Auflage, wenn du ein Nachwuchsleistungszentrum unterhältst, dass es ein männliches Nachwuchsleistungszentrum ist. Da muss keine einzige Frau drin sein und du hast die Lizenzauflagen erfüllt. Und das wäre schön, wenn alle Vereine den gleichen Effort in die Jungs und Mädels stecken würde, dass man, dann kannst du nicht hinterher sagen, ja, das Mädel, das kann ja auch nicht Fußball spielen. Ja, wenn es halt den ersten professionellen Trainer mit 16 hatte und nicht mit 12, ist das halt auch klar, ihr fehlen 4 Jahre von der Entwicklung. Und wenn du auch deine ganzen 10 Jahre auf dem Ascheplatz trainieren musst und die anderen immer auf Rasen oder auf Kunstrasen, ist das halt auch ein großer Unterschied. Also ich würde mir wünschen, dass es schon alleine diese Förderung gibt und wenn man die Förderung hat, dann würden auch die Jungs in den Vereinen mitkriegen, dass es die Frauen auch gibt. Und dann würden auch nicht so Vorurteile entstehen, sondern sie würden von Anfang an mitkriegen, hey, da gibt es auch Mädchen, die Fußball spielen. Und es gibt auch eine Statistik, die besagt, bei den 6- bis 13-Jährigen, wenn man die Jungs fragt, hey, woher ist euer Vorbild, antworten fast die Hälfte, ich habe ein Vorbild aus dem Sport. Bei den Mädels sind es 4%. Aber warum? Weil sie halt auch gar keine Frauen sehen als Vorbilder. Mhm. Und ich würde mir wünschen, auch halt in dieser Öffentlichkeitsarbeit, im Journalismus, um Vorbilder zu kreieren, dass man nahezu gleichberechtigt irgendwie berichtet und nicht nur, dass 5, 6, 7% der Artikel über Frauensport sind, sondern dass es vielleicht irgendwann mal 20, 30, 40 sind, dass die Mädels auch sehen, ja geil, ich kann auch, keine Ahnung, Handball spielen, ich kann Eishockey spielen und so weiter und dann wird sich das auch nochmal mehr amortisieren, weil dann automatisch mehr Frauen sich engagieren, mehr Frauen in die Gremien kommen, auch damit Frauen entscheiden. Und das liegt für mich alles als Quelle im Jugendbereich. Nachwuchs.
Ja, so. Ich wollte es gerade sagen, zum Beispiel Worpswede hat total die erfolgreiche, was heißt erfolgreich? Glückliche Mädchenmannschaft oder Mädchenmannschaften. Und der das da organisiert, Oliver Hellvogt, Gruß, der ist nur Olli. Am Trommeln. Also schreibt auch viele an, habt ihr Lust, dieses Jahr Bälle zu sponsoren und hat da so eine Selbstverständlichkeit geschaffen, dadurch, dass das einfach Dauerthema in diesem Dorf ist und jeder kennt das. So, und deswegen habe ich auch das Gefühl, das muss sozusagen ganz viel im Kleinen, ne, erwachsen und groß werden.
Ja.
Vielleicht nochmal eine bisschen allgemeinere Frage, jetzt mal ganz abgesehen von Männer- oder Frauenfußball, was ich immer so interessant finde, weil du warst ja nur in den USA und da gibt es eben Salary Cap und all das und dass es eben irgendwie gleich bleibt und alle Vereine irgendwie dieselben Chancen haben. Ne? Die Vereine müssen ins selbe Hotel gehen und so, wie absurd aus unserer Sicht, aber irgendwie auch logisch. Ne? Alle haben die gleichen Möglichkeiten. Die NFL zum Beispiel sagt ja immer, dass das europäische Fußballmodell ist kaputt. Ja. Weil das Ungleichgewicht wird immer größer werden. Richtig. Ich meine, in Deutschland siehst du es bei den Männern, da hat Bayern irgendwie ein Budget von fast 800 Millionen und Darmstadt in derselben Liga von vielleicht 20, 30 Millionen. Wir haben eben nicht das Draft-System, wir haben eben nicht all das, was in den USA passiert, dass du sagst, okay, wir machen auf die Gehälter einfach einen Deckel, was ich total sinnvoll finden würde.
Ja, nicht nur auf die Gehälterdeckel, sondern sie machen ja selbst auf die Mannschaftszusammensetzung Deckel. Genau. Also du kannst keine 20 Nationalspieler in einem Verein haben. Das ist von den Regularien gesperrt.
Für mich ist die NFL immer das beste Beispiel. Es sind andere Sachen natürlich, die da schieflaufen. Aber in den letzten 7 Jahren haben 7 unterschiedliche Franchises den Super Bowl gewonnen.
Und so ist es im Frauenfußball in den USA nicht anders. Es ist so. Jetzt hat zum Beispiel Gotham FC den Titel gewonnen, die waren letztes Jahr, glaube ich, letzter.
So, weil die, und ich meine, da gibt es auch ein Draft-System, dass sie dann, ja, ist natürlich Wahnsinn, weil natürlich dieses Highschool- und College-System total gut funktioniert. Was können wir denn machen, um den europäischen Fußball zu retten?
Ja, also, um es zu retten, müsstest du es ja umkehren. Das heißt, dass der Meister aus den TV-Geldern
am wenigsten
bekommt, genau. Weil sie ja auch noch also sich selber vermarkten und weil sie vielleicht auch noch den Bonus haben über das internationale Geschäft. Also sie bekommen ja aus dem internationalen Geschäft durch Champions League und so weiter nochmal extra was. Dann ja, musst du es danach machen. Also dann würde sich was angleichen.
Das verstehe ich zum Beispiel auch immer nicht, weil ich meine, jeder, der sich irgendwie für Fußball in Deutschland interessiert, sagt, dass die Männerliga unfassbar langweilig ist. Weil vielleicht passiert es ja dieses Mal, Klopf auf Holz. Es gucken alle. Ja, aber ich meine, wenn jemand 11-mal in Folge Meister wird, da lachen sich natürlich in der NFL, lachen sich Amis drüber tot. Ja. Also wieso guckt ihr diesen Sport? Fragen mich mal. Also, da sage ich so, ja, stimmt. Die zweite Liga ist übrigens ganz spannend. Man kann auf- und absteigen. Okay, ja, das klingt interessant so. Mhm. Das ist halt interessanter. Mhm. Aber ich verstehe gar nicht, und das ist nämlich das, wenn der NFL-Funktionären spricht, die NFL ist super daran interessiert. Also Kansas City weiß schon, dass es nicht geil ist, wenn sie 4-mal in Folge den Super Bowl gewinnen, weil das Fans kostet, weil das für den Sport nicht gut ist. Und das ist schon okay, wenn du da 1 Jahr gewinnst und dann mal 2 Jahre nicht, dass du vielleicht trotzdem Favorit bist und so. Aber ich habe das Gefühl, das ist ja, diese Sichtweise ist beim Fußball in Deutschland, also bei den Männern bin ich mir sicher, einfach anders, weil Bayern möchte einfach, die würden auch sagen, es ist okay, wenn wir 25 Mal in Folge Meister werden. Das ist nicht langweilig für uns. Aber es ist eine dumme Denke, finde ich. Weil so kommst du ja nicht weiter. So werden immer mehr Menschen.
Es ist keine soziale Denke in dem Sinne. Es ist halt eine egoistische Denke.
Ja.
Und hat halt auch irgendwie Geschichte, also das ist schon immer so gewesen, dass derjenige, der gewinnt, sich das größte Stück vom Kuchen abschneiden kann. Ja. So sind wir aufgewachsen, deswegen finden es auch die meisten okay. Aber man könnte es halt auch anders machen. Ich meine, es ist ja auch bei den Fußballern und Fußballerinnen so, diejenigen, die am bekanntesten sind, ja, die haben auch noch die meisten Sponsoren, obwohl sie ja schon im Verein eigentlich das meiste Geld kriegen.
Teufel scheißt immer auf den fettesten Haufen.
Ja, so, wenn du das jetzt... Also wenn du es jetzt anders machen willst, dann könntest du sagen, hey, wir haben unser Salary Cap und wenn du jetzt aus deinen Sponsorgeldern so und so viel generierst, dann kriegst du halt vom Verein weniger und der Rest geht in die Jugendarbeit. Kann man machen, aber ob du das in Deutschland durchkriegst, ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir lieben unser Geld und wir wollen auch immer unser Geld behalten. Und bei den Amis ist es dann so ein bisschen anders. Obwohl man da auch die Starspieler im Basketball in der NFL hat und so, die hunderte Millionen verdienen, wo du dir an den Kopf fest und denkst, was ist denn hier los? Und die haben ja auch ein Salary Cap, aber die finden dann halt Wege drumherum. Dann sind es halt von Sponsorengeldern oder sie kalkulieren ein, okay, ich muss jetzt, keine Ahnung, 3% Strafe bezahlen, ja, dann bezahle ich das halt. Ja.
Ach so.
Aber die 3% gehen dann halt automatisch in ein gutes Projekt.
Genau.
Also wenn wir jetzt in Deutschland in der Bundesliga bei den Männern ein Salary Cap hätten von, weiß ich nicht, 1 Million, dann wüsste man, Bayern müsste so und so viel Millionen Strafe zahlen und das wird in die Jugendarbeit von Darmstadt und Co. gehen.
Ja, bitte.
Dann wäre es vielleicht,
lass machen.
Wär's vielleicht halt auch was anderes.
Ja.
Lass uns das bitte so beschließen, wir haben Einfluss. Also wir sind ja ein sehr wichtiger Podcast.
Das Gremium hat gesprochen.
Ja, genau. Und wir wollten ja auch noch zum Ende hin auch nochmal jetzt was bekannt geben. Nun erzähl doch mal, mit wem verhandelst du gerade?
Ich wusste nicht, du willst was bekannt geben.
Du sitzt im Mannschaftsrat der Nationalmannschaft.
Ja,
also du hast noch einen Spielerpass.
Ja.
So,
was können wir für dich tun?
Was ist denn dein nächster Verein?
Ja, ich bin auf der Suche, wenn ihr jemanden habt. Also
wie findest du Bremen eigentlich?
Nicht so gut, hat sie ja vorhin schon gesagt.
Nee, ich frag nochmal. Du hast nochmal eine.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich hab nur gesagt, dass Bremen auch ein bisschen mehr in den Frauenfußball investieren müsste oder allgemein im Frauen im Fußball. Aber sie sind ja dabei. Sie haben jetzt ja auch eine Partnerschaft mit Fußball kann mehr. Und deswegen sind sie auf dem aufsteigenden Ast und das finde ich auch gut. Und ja, gucken wir mal. Also ich weiß selber nicht, wie es läuft. Ich bin momentan vereinslos seit dem 1.1. dieses Jahres. Und ich trainiere auf und wenn es einen Verein gibt, der mich gerne haben wollen würde fürs nächste Jahr, dann kann er sich gern melden. Ich ja, weiß auch noch nicht, wie das ist, wenn man eine dreifache Mutter wieder verpflichtet. Vielleicht will auch niemand die alte Mutti, wer weiß.
Vielleicht möchte jemand mit einem guten Beispiel vorangehen und zeigen, was ja, alles möglich ist.
Kann auch sein, dass ich erstmal noch ein Probetraining irgendwo machen muss. Dieses Beispiel gibt es leider noch nicht so oft in Europa. Also in USA wäre es da auch wieder, du würdest halt in dieses Draft-System zurückkommen ja, von den Rekonvaleszenzen Spielern und dann würdest du wieder genommen werden. Also es gab eine Jamaikanerin, die dreifache Mutter ist und die ist jetzt auch über das Draft-System wieder reingekommen bei Chicago in dieser Saison und hat dann jetzt auch die WM für Jamaika gespielt.
Super. Es wäre schön, wenn du in Europa diesen Präzedenzfall schaffen könntest.
Ja, gucken wir doch mal.
Ja.
Also, wenn du einen neuen Verein findest und ein Auftaktspiel hast, wir kommen vorbei, okay?
Ja.
Wow.
Wir dürfen.
Also, ja, klar.
Nee, ich kaufe mir ein Ticket.
Ja.
Also ich komme vorbei und ja, wenn es ausverkauft ist, dann melde ich mich.
Okay. Dann gucken wir mal auf den Schwarzmarkt. Okay, anderes Thema. Ich habe das Gefühl, ich habe noch ganz viele Sachen hier stehen, aber wir treffen uns einfach nochmal.
Ja,
vor allen
unbedingt.
Dingen, um zu gucken, was sich bis dahin so getan hat.
Ja.
Also was wir hier bewirkt haben mit dem Einmal.
Mhm. Bin gespannt, wie viele Vereine sich bei euch melden. Also könnt ihr ruhig dann weiterleiten an mich. Dann.
Machen wir auf jeden Fall. Wir nehmen natürlich eine riesige Marge. Erstmal werden wir die hochverhandeln und dann schicken wir es weiter.
Aber denkt auch an die Kinder, ne? Kinderbetreuung. Aber wir können ja uns ja zusammen dann in die Stadt packen, dann können ja die Kinder alle miteinander spielen.
Das finde ich eigentlich total.
Also wenn du nach Bremen kommst, eine halbe Stunde Fahrt bis nach Vorpswede, da hast du dein Ersatzdorf dann für die Woche.
Das ist super.
So, da
das
Kinderbetreuung, ich biete mich an.
Dann schon eine Kleinstadt ist leider.
Genau, die Metropole Vorpswede.
vielen Dank. Super.
Ich sage auch vielen Dank.
Dankeschön.
War schön bei euch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ja.
Tschüssi, Müsli.
Tschüss.